Wenn du deine Kunden zur Altersvorsorge berätst, dann haben wir jetzt was für dich.
01.01.2027 wird Riester vom neuen Altersvorsorgedepot abgelöst.
Daraus ergibt sich für dich als Makler und Vermittler eine große Vertriebschance.
Denn in einigen Fällen ist die alte Riester-Förderung für deine Kunden lohnender, in anderen Fällen die neue Förderung im AV-Depot.
Für wen was zutrifft, kannst du im neuen Fördervergleichsrechner vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung kostenfrei vergleichen.
Gehe dazu auf fairadvisor.net und starte direkt mit den ersten Berechnungen.
Du bist damit zeitig vor der großen Werbewelle zu diesem Thema und positionierst dich als Experte bei deinen Kunden.
Zudem eröffnest du dir damit eine attraktive Umsatzchance und sicherst deinen Kunden dauerhaft die individuell beste Förderung für ihre Altersvorsorge.
Eine Kapitalübertragung von Riester ins neue AV-Depot ist zukünftig möglich, beispielsweise bei veränderter Familiensituation.
Mit dem Fördervergleichsrechner machst du die Unterschiede visuell greifbar und zeigst deinen Kunden transparent, warum er jetzt noch handeln sollte, um sich alle Optionen offen zu halten.
Warte nicht, bis dein Kunde aus Radio oder Fernsehwerbung oder seine Hausbank von dem Thema erfährt, sondern positioniere dich jetzt als der Berater mit Expertenwissen zur aktuellen Veränderung.
Auf fairadvisor.net findest du den kostenfreien Rechner. Wir wünschen dir viel Erfolg damit. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute bei mir zum zweiten Mal zu Gast der liebe Boris Bull. Für alle, die sich fragen, wann der Boris denn das erste Mal im Makler und Vermittler Podcast war, die Folge ging nie online, sondern ist irgendwo in den Tiefen von Riverside verschwunden, da sich unsere Tonspuren nicht so richtig miteinander synchronisieren wollten. Hallo Boris.
Servus Benne. Und ich denke, es waren die Tonspuren badisch-schwäbisch, die nicht so ganz miteinander wollten. Aber bei uns, glaube ich, klappt das ganz gut.
Ich glaube auch. Und ich habe auch gelesen, Riverside hat quasi dieses Problem gefixt.
Perfekt.
Boris, du kennst den Ablauf ja schon. Wir starten wieder mit 5 schnellen Fragen. Und ich weiß noch, wir hatten letztes Mal eine R&B-Frage, die du nicht so toll fandest.
Ja, ich hoffe, mein Musikgeschmack kommt jetzt nicht wieder als Thema dazu.
Ich hoffe es sehr.
So schnell ist es auch nicht.
Boris, was war dein letzter sinnvoller Einkauf?
Die AirPods, definitiv. AirPods Pro. Kein Termin mehr ohne.
Es ist gigantisch, wenn du in diesem Apple-Universum zu Hause bist. Ich finde es einfach wahnsinnig clean, wie Sachen funktionieren. Und natürlich ist auch ein iPhone, mein MacBook, meine AirPods zu teuer. Aber es ist einfach geil.
Absolut. Es funktioniert einfach lückenlos. Auch der Switch vom iPhone auf das Mac oder jetzt hier im Büro habe ich einen Mac Mini unterwegs, einen MacBook Air. Lückenlos, einwandfrei.
Und ich finde, man muss ja immer unterscheiden. Also ich habe gute Kumpels, die handwerklich deutlich begabter sind als ich. Die geben für eine Bohrmaschine zum Beispiel das 10-fache aus, wie ich ausgeben würde dafür. Aber sie benutzen die halt auch x Stunden am Tag, im Monat, im Jahr. Wo ich immer sage, lohnt sich für mich nicht, für die einmal im Leben, wo ich das Ding benutze, da tut es eine ganz einfache und billige. Jetzt aber, wie wir beide mit dem PC oder mit den Kopfhörern, wenn du die Dinger 8 Stunden am Tag benutzt, ist nachher relativ egal, wie viel es kostet, weil wenn du es auf die Stunde runterrechnest, die du in Benutzung hast, dann spielt es gar keine Rolle mehr.
Exakt. Und das spiegelt ja auch die Qualität der Arbeit wie das Arbeitsmaterial.
Absolut. Richtig. Und steuerlich absetzbar. Was war dein letzter Fehlkauf?
Die Kaffeemaschine, die hier noch steht. Ein neues Büro eingerichtet und extra viel gegoogelt. Kapselmaschine, Padmaschine, Siebträger. Siebträger war uns zu umfangreich und zu viel Dreck quasi im Büro. Und die Kapselmaschine war aber auch eine Fehlentscheidung.
Okay, weil sie keiner benutzt und es Kaffee extern gekauft wird oder einfach kein Kaffee getrunken wird dann?
Weil die Maschine irgendwie nicht gut ist. Sie soll angeblich 15 Bar machen, was sich bei einer Kapselmaschine sowieso gewundert hat. Aber sie schmeckt einfach nicht. Jetzt geht's ihr zurück.
Okay, verstanden. Ja, macht Sinn. Guter Kaffee ist essentiell lebenswichtig, finde ich.
Absolut.
Wie zum Geier erklärst du einem gläubigen Moslem Karneval?
Um Gottes Willen. Karneval ist eh schwierig, weil das ist ja Köln. Ich komme aus Südbaden. Du kennst es ja, da heißt das ganze Fasching. So ist es. Aber auch die 5. Jahreszeit.
Aber ja, ich glaube, ich würde es einem sehr gläubigen Moslem genauso erklären wie einem strenggläubigen Christen. Es ist einfach die fünfte Jahreszeit, wo alle ein bisschen durchdrehen.
Exakt, genau.
Was ist deine unpopular Opinion? Ich habe keine Ahnung, was die Frage bedeutet, Boris. Also eine unpopuläre Meinung oder was wird hier gefragt?
Unpopulär, dann wäre es vielleicht, dass Pünktlichkeit mir wahnsinnig wichtig ist, weil ich finde, es ist eine Art des Respekts.
Ja.
Und ich habe so einige Freundinnen und Freunde im Freundeskreis, die gerne mal 5 bis 10 Minuten zu spät kommen.
So wie ich heute.
Es gab ja eine passende Begründung von dir.
Ich finde, ohne mich jetzt selber zu verteidigen, also ich bin ja auch sehr erpicht darauf, dass man pünktlich ist. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel im Büro sitze und ein Termin 2 Minuten später anfängt oder ob ich mich irgendwo an einer Bushaltestelle mit jemandem treffe und derjenige 20 Minuten länger braucht. Weil beim einen sitze ich bequem daheim und kann noch produktiv sein und beim anderen stehe ich einfach in der Weltgeschichte rum und komme mir dämlich vor.
Ja, oder hörst mit deinen AirPods den Makler und Vermittler-Podcast.
Ich weiß nicht, was wir noch Besseres sagen sollen. Vielleicht ist die Folge hier jetzt auch zu Ende. Boris, letzte Frage, und die finde ich gut, die Frage. Und ich kann sie für mich beantworten. Was macht dir aufgrund deines Alters keinen Spaß mehr?
Das morgendliche Aufstehen.
So ungefähr in die Richtung geht es bei mir auch. Es ist bei mir Bücken. Ich merke richtig, wie mir quasi Sachen aufheben, oder mein Kleinen vom Boden wirklich hochzulupfen, echt richtig ins Kreuz geht und wahnsinnig unangenehm ist, wo ich echt inzwischen auch beim Handball denke, springe ich den Ball jetzt noch hinterher oder, wird schon passen. Ich merke richtig, dass es früher locker lässig war und inzwischen ich echt keinen Nerv mehr dafür habe.
Wobei, wir haben bei uns im Unternehmen Wellpass eingeführt und da ist unter anderem Body Street, also das EMS-Training, mit dabei. Und das kann ich dir echt empfehlen. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr und hatte das echt fast chronisch, weil ich so einen Gleitwirbel habe. Mhm. Seitdem absolut nicht mehr und sind 20 Minuten einmal die Woche perfekt.
Cool. Wir haben uns bei uns im Unternehmen für Hansefit entschieden. Kommt aber, glaube ich, aufs Gleiche raus.
Ja, das Gleiche in Grün.
Wirklich. Wenn ich überlege, was es kostet und was teilweise normale Fitnessstudio-Mitgliedschaften kosten, ist es eigentlich geschenkt, ganz übertrieben.
Absolut. Ja.
So.
Und wieder steuerlich absetzbar.
Das waren coole 5 schnelle Fragen. Leider nichts zum Musikgeschmack von dir, lieber Boris.
Zum Glück.
Wir ziehen den Cliffhanger einfach weiter durch und überlegen uns, ob wir noch auflösen oder nicht. Okay. Boris, wir laden ja überwiegend coole, dynamische, junge, innovative, produktive Makler hier bei uns in Makler und Vermittler Podcast zu mir ein. Du bist jetzt alles, was ich gerade gesagt habe.
Dankeschön.
Daher stell dich gerne mal in so 3 Sätzen vor, was du machst, was du kannst und was so ein bisschen die Besonderheit an euch, an dir ist.
Mein Name ist Boris Bull. Ich bin Mitgeschäftsführer der Finanzdocs seit 2009 in der Branche über die Allianz Deutsche Ärzte, Finanz, Marburger Bund, Wirtschaftsdienst. Das heißt immer Ärzteberatung. Pünktlich zu Corona 2020 das eigene Maklerunternehmen gegründet, die Finanzdocs. Und wir beraten vollumfänglich Humanmediziner und Zahnmediziner.
Wie kommt man, um wirklich chronologisch wieder ganz vorne anzufangen, wie kommt man darauf zum Sagen, ich will Ärzte beraten?
Ich komme aus einer Ärztefamilie und früher als Kind wollte ich immer Arzthelfer werden, um meinem Vater oder meinen Eltern die Patienten ins Arztzimmer bringen zu können. Mhm. Während der Schulzeit lagen die Schwerpunkte von mir nicht auf den guten Noten. Dementsprechend wurde es mit Medizinstudium so schnell nichts. Stattdessen Medienwirtschaft und TV-Produktion, was man heute jetzt auch nicht mehr so wirklich denkt von mir.
Okay, krass.
Ich glaube, 7 Jahre hatte ich eine eigene Medienagentur. Zu Hochzeiten waren wir zu 8.
Ach, krass. Und dann irgendwann gesagt, Medien ist doof, ich will doch lieber was Cooleres mit Versicherung machen.
Genau, so war es. Nee, mit Anfang, Mitte 20 auf die Elektroindustrie spezialisiert, den ZVI, Zentralverband der Elektroindustrie, als Hauptkunden gehabt. Dann kam 2008, 2009 die Krise und mit Anfang 20 machst du keine guten Verträge, auch mit den Kunden nicht. Leider. Dementsprechend habe ich dann meine Anteile der GmbH abgegeben und bin über Kontakte zur Allianz gekommen und war dann da 3 Jahre Ärzteberater bzw. Direktionsbeauftragter für Ärzte und Heilberufe.
Das heißt, die Allianz hat quasi ein separates Team, das wirklich für diese Zielgruppe dann nachher zuständig ist.
Exakt. Historisch entstanden aus der Vereinten Krankenversicherung, hatten die dann auch in der ABV, also in der Allianz Beratungs- Vertriebs AG, einen eigenen Zweig nur für Heilberufe.
Okay, ist es dann quasi, also muss ich mir das vorstellen, wie so ein Allianz-Büro, wo dann halt ein Schild draußen hängt, wir sind besonders guten Ärzten, oder konnte man als Agentur euch immer dazu buchen, zum sagen, kommt und beratet unsere Ärzte?
Nee, ersteres. Also es war wirklich eine Allianz-Agentur spezialisiert auf Ärzte und Heilberufe, vor allem Krankenversicherung, Berufshaftpflichtversicherung.
Das heißt aber quasi regional, lokal, oder war das damals quasi schon wirklich 2009, dass es deutschlandweit ihr zuständig wart?
Regional. Also auch dort gab es mehrere Agenturen über ganz Deutschland verteilt. Für Ärzte Heilberufe, dann gab es das Unternehmensgeschäft in Richtung BAV, BKV und dann gab es noch 2, 3 andere Spezialisierungen. Aber wir waren in dem Zweig, oder ich war in dem Zweig Ärzte Heilberufe.
Krass. Bedeutet halt, so blöd es klingt, überall da, wo eine große Uniklinik war, hat wahrscheinlich so ein Büro dann Sinn gemacht und nicht flächendeckend verteilt wie normale Versicherungsagenturen, oder?
Exakt richtig, genau. Und da hast du natürlich hier in München mit dem rechts der Isar-Klinikum Großhadern, im Süden unten das Unfallklinikum Murnau, viele große Kliniken.
Verstanden. Ja gut, da heißt es ja immer, wenn man quasi über die teuren Preise in München redet, ist so jedes zweite Facebook-Kommentar, ja, wo sollen denn die Arzthelfer oder die Krankenschwestern leben? Daher weiß selbst ich, dass quasi München sehr teuer ist, das konnte ich mir auch nur so herleiten, aber vor allem wohl auch im Medizinbereich viele Arbeitsplätze hat.
Ja, wobei, da haben wir auch ein Beratungskonzept. Das heißt, wir haben jetzt gerade einen Arzt, der eine Praxis hier in München hat, 2 Wohnungen in Holzkirchen, also im Speckgürtel von München, verkauft, die er wirklich als Mitarbeiterwohnungen jetzt nutzt, um passendes Personal zu finden und denen gleich auch dann den Benefit einer Wohnung bieten zu können.
Das heißt, der Hebel ist inzwischen wirklich in den Bereichen gar nicht mehr nur, hier hast du Hansefit oder Wellpass, sondern wir sorgen dafür, dass du bezahlbaren Wohnraum hast.
Absolut, gehört mit dazu inzwischen.
Krass. Da siehst du mal wirklich, wie, also extrem dieser, wie sagt man da, der arbeitnehmerfreundlich so ein Markt, der dann werden muss, wenn man bereit ist, sich wirklich umzugucken.
Ja.
Also ich habe das bei meiner Frau erlebt, die ist Ergotherapeutin und hatte, glaube ich, 8 Jahre lang nie eine Gehaltserhöhung bekommen. Weil sie aber auch so war, dass sie es quasi nicht regelmäßig verhandelt hat, weil das einfach nicht im Naturell lag von ihr oder immer noch nicht liegt. Aber sie es auch nicht links und rechts quasi nach einem anderen Job geguckt hat. In dem Moment, wo dann quasi die Praxis aber zugemacht hat und es zu einer Übernahme kam und quasi einfach nochmal alles auf Null gesetzt wurde und man neue Verträge ausgehandelt hat, haben da ganz viele in der Firma gesehen, wie hoch ihr Marktwert eigentlich ist und wie extrem unterbezahlt sie eigentlich quasi schon seit Jahren sind.
Ja.
Krass, okay. Aber finde ich cool. Ich glaube aber, es ist auch für einen Arbeitgeber einen Wahnsinnsschritt zu erkennen, ich muss irgendwas besonders machen, dass ich weiterhin auf dem Arbeitsmarkt eine Relevanz und Strahlkraft habe.
Definitiv, das ist auch gefühlt das Schwierigste in der Beratung, dass du dem Arbeitgeber, dem Arzt erklärst, was er bieten muss und dass die Leute ihm nicht so einfach die Tür einrennen, richtig.
Krass, aber lass uns da später nochmal quasi drauf kommen, was ihr alles macht, weil jetzt sind wir ja quasi eigentlich schon wieder weit außerhalb der Versicherungsberatung hin zu Immobilien und eigentlich auch Unternehmensberatung, oder?
Exakt, also Versicherungsberatung ist bei uns ein Part.
Mhm. Okay.
Also der läuft auch oft einfach mit.
Das Abfallprodukt quasi.
Wenn du meinen Kollegen fragst, ja.
Ja, okay.
Da ich für verantwortlich bin.
Passt. Wie kommt man drauf? Also ich bin ja bekennender großer Allianz-Fan, da die Allianz ja inzwischen echt auch viel für junge Makler macht, sei es von den Wegen, die sie uns zur Verfügung stellen und wie sie investieren, wo sie investieren, um quasi die Branche einfach so ein bisschen besser zu machen. Es gibt ja aber von uns dann immer so diesen flapsigen, aber sehr liebevoll gemeinten Spruch, wie kann man denn den großen Adler verlassen? Weil Allianz ist der größte Versicherungs- ich wollte gerade Verein sagen, das wäre das Falsche, war die größte Versicherungsgesellschaft, ich glaube sogar weltweit. Ich habe letztens so eine Umfrage gesehen, wo Allianz tatsächlich weltweit, glaube ich, den meisten Umsatz macht. Wie kommt man da drauf, so diesen sicheren Hafen zu verlassen? Da, ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir damals war. Ich habe jetzt einen Kumpel, der geht beim Robert Bosch raus. Da ist ganz große Alarmglocken bei den Eltern, weil die eben sagen, wie kann man denn so einen sicheren Job aufgeben? Mhm.
Die gleichen Alarmglocken hatten meine Eltern, als sie das erfahren haben, beziehungsweise als ich ihnen meine weiteren Pläne mitgeteilt habe auch, weil natürlich Allianz der Global Player, sicherer Arbeitgeber, auch im Außendienst. Aber für mich hat nach drei Jahre super Ausbildung, aber nach 3 Jahren irgendwie so ein bisschen die Perspektive gefehlt und ich konnte mir nicht vorstellen, so eine Ausschließlichkeitsagentur die nächsten 40, 45 Jahre führen zu dürfen.
Okay. Wie kam es dann zum Wirtschaft- und Versicherungsdienst des Marburger Bundes Hessen? Was genau, wie muss man sich das vorstellen? Ich finde immer, weißt du, wenn du Wirtschaftsdienst oder so hörst, das kann von meinem inneren Auge, kann das ein Verein sein mit 3 Leuten insgesamt oder halt 785.000 Euro. Also ich kann die Größe von sowas und die Reichweite mal gar nicht einschätzen.
Das waren auch Kontakte. Der Marburger Bund Wirtschafts- und Versicherungsdienst ist quasi immer ein Tochterunternehmen des jeweiligen Marburger Bund Landesverbandes. Mhm. Beraten größtenteils frei inzwischen, und das war auch dann der Grund, warum ich die dann verlassen habe, gehören sie zur Deutschen Ärztefinanz, also zum AXA-Konzern, und sind auch 84er-Vertreter. In dem Fall nicht wie die Allianz Ausschließlichkeit, sondern Mehrfachagenten, aber eben auch das 84er-Konstrukt. Es war auch wahnsinnig lehrreich. Ich war 3 Jahre in Frankfurt, also für Hessen zuständig, und danach noch 5 Jahre in Bayern, direkt hier in der Theresienwiese, also ein genialer Standpunkt, gerade zum Oktoberfest, weil man einfach nur 100 Meter aus dem Büro fallen musste und saß schon im Zelt.
Cool.
Waren immer zwei erlebnisreiche Wochen, weil alle Kunden wollten dann zu uns ins Büro kommen.
Der machst halt morgens um 8.30 Uhr noch den Termin und gehst dann quasi, wenn Zelteröffnung ist, gemeinsam rüber, oder? Wie war da die innere Vorstellung?
Mal kurz zur Mittagswiesen. Es muss ja nicht gleich die Mars Helles sein, sondern es geht ja auf den Radler. Mhm. Inzwischen gibt es ja sogar alkoholfreies Bier, was trinkbar ist.
Mhm. Okay, genau. Cool. Verstanden.
Aber nachdem eben der Marburger Bund die Ärztegewerkschaft ist, also die Europas größte Ärztegewerkschaft, sprich, die handeln wirklich für die Ärztinnen und Ärzte, für alle Angestellten und verbeamteten Ärzte die Tarifverträge aus.
Krass, okay.
War mein Sinn eigentlich als Wirtschaftsdienst, dass der auch für die Ärzte das Bestmögliche aushandelt. Mhm. Und irgendwann, gerade mit der Deutschen Ärztefinanz, hat das nicht mehr übereingestimmt. Weil der Vertreter ist ja Auge und Ohr der Gesellschaft und nicht des Mandanten.
Interessenskonflikt, ja.
Genau. Mhm. Und so kam es dann zur Gründung der Finanzdocs.
Okay, jetzt ist aber ja nochmal ein großer, also der Sprung weg von Allianz aus dem ganz sicheren Hafen zu einem kleineren, keine Ahnung, mittelständischen Unternehmen vielleicht, ist ja schon groß, aber dann würde ich zum sagen, ich laufe jetzt ganz alleine los oder wir laufen als Team los. Wie kam es dazu?
Eigentlich die gleichen Beweggründe, dass es mir zu langweilig wurde, nur mit einem Produktgeber. Und ich nicht das umsetzen konnte, was ich für den Mandanten, für den Kunden, für den Arzt, die Ärztin für sinnvoll erachtete, sondern auch da immer die Vorgaben von irgendwelchen Produktstrategien, Verkaufsstrategien, Verkaufszielen und so weiter hatte. Und das für mich nicht mehr übereingestimmt hat.
Seid ihr quasi damals dann direkt zu zweit losgelaufen? Oder?
Nee, damals gab es noch Boris Bull, der Finanzdoc. Das heißt, 1,5 Jahre war es eine One-Man-Show. Dann habe ich über einen Partner, ein Maklerunternehmen aus München, die mich auch unterstützt haben, aus dem Weg aus der Ausschließlichkeit quasi in die Maklertätigkeit, weil das hätte ich in dem Schritt komplett unterschätzt, dass das eigentlich für eine Arbeit und Know-how-Aufbau nochmal zusätzlich ist. Das heißt, da hat der Dirk und sein Team mich wahnsinnig gut unterstützt. Und über ihn habe ich jetzt auch meinen jetzigen Mitgeschäftsführer, den Tobias Petz, kennengelernt. Wir haben 1 Jahr lang locker zusammengearbeitet und dann festgestellt, bei mir die Versicherungsberatung, die Niederlassungsberatung, Praxisoptimierung funktioniert wahnsinnig gut. Er kommt aus dem Investmentbereich, Immobilien, Kapitalanlage. Das heißt, wir ergänzen uns zu 100% und haben dann gesagt, jetzt ganz oder gar nicht. haben die zwei Einzelunternehmen zusammengeworfen und die Finanzdocs GmbH gegründet.
Wie viel Stress ist es, zwei Einzelunternehmen zu einer GmbH umzuwandeln? Also es gibt da ja die Theorie, dass es in Deutschland zwei Leute gibt, die das für einen gut machen, wo man eine Unterschrift setzt und alles in die Wege geleitet wird. Ist dem so? Ist es eine stressfreie Geschichte oder ist es wirklich echt auch anstrengend und ihr habt bereut, dass ihr nicht direkt mit einer GmbH gestartet seid?
Es ist natürlich ein Kostenfaktor. Wenn du so direkt in die Selbstständigkeit startest, dann gleich eine GmbH zu gründen, ist natürlich 12.000 Euro, beziehungsweise 25 Eigenkapital. Bei uns ist es sogar noch mal einen Schritt weiter. Wir haben das Ganze jetzt dann von, als wir die GmbH gegründet haben, gleich in der Holdingstruktur aufgebaut.
Verstanden, okay. Okay, das heißt, anderthalb Jahre gab es den Finanzdoc. Was für eine Palette war dann quasi das, was du angeboten hast? Also für mich gibt es ja so ein bisschen zwei Welten dann zum Sagen. Ich berate Ärzte in Betriebshaftpflicht, Inhalt und KKG oder BU für Ärzte und PKV für Ärzte.
Schwerpunkt war, dadurch, dass die Deutsche Ärztefinanz auch aus dem Bereich groß geworden ist, ist die Jungärzteberatung, also Jungmediziner, sprich die Medizinstudenten, Absolventen, Assistenzärzte. Und da ist natürlich klar, sie brauchen eine Berufshaftpflichtversicherung. Mhm. Es ist wichtig, eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben. Und dann kamen die Themen drumherum. Wirklich spannend und auch wirklich Spaß machen tut dann aber auch die Praxisgründung, wenn es dann wirklich um Praxisinhaltsversicherung, Ausfallversicherung, Mitarbeiterabsicherung, Absicherung des Arztes dann als Unternehmer. Da sind natürlich auch die Tickets größer als jetzt beim Jungmediziner.
Ist es so ein bisschen eine Lebenszeitbegleitung dann, dass du quasi sagst, ich habe ja hier irgendwo eine Berufsgruppe, aber es ändert sich immer was in den nächsten Jahren?
Absolut, definitiv. Und ich frage auch schon, wenn ich den Absolventen, wir sind Sponsor von der LMU und der TU beim Examensball hier in München, das heißt, schon beim ersten Termin, wenn ich die kennenlerne oder sie mich kennenlernen, dann geht's in Richtung Lebensplanung auch. Kommt für dich mal eine Praxisgründung, eine Niederlassung in Frage? Weil das kann man nicht von heute auf morgen entscheiden, geschweige denn finanzieren, sondern das muss auch langfristig geplant werden. Also es ist definitiv langfristige Lebensplanung und ist auch unser Ziel. Das heißt, wir nehmen grundsätzlich nur Vollmandate und da dann auch möglichst auf die lange Zeit
geplant. Das heißt einfach auch so ein bisschen, aber das ist das, was ich relativ oft höre, wenn jemand sagt, hey, ihr seid nur Dienstleister, ich will jetzt abschließen und dann meine Ruhe, dann seid ihr nicht der richtige Ansprechpartner.
Dann sind wir definitiv nicht die Richtigen, richtig.
Okay. Ich hatte das jetzt tatsächlich einmal, dass ich quasi einen Mediziner hatte, den ich mit deiner Unterstützung ja auch wunderbar untergebracht habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe dich vor einem guten halben Jahr mal mit einigen Fragen gelöchert. Der hat sich ja inzwischen jetzt in die Radiologiepraxis eingekauft und ich glaube, da knapp über 2 Millionen quasi irgendwie für ein Sechstel der Praxis bezahlt. Ich dachte, bitte was?
Ist schon, ja, das ist irre, je nach Fachrichtung, was da für Unterschiede gibt. Der Psychologe braucht einen Laptop und ein Sofa und der Radiologe, da kommst du nicht unter 2-3 Millionen.
Brutal, ja, okay. Und dann bin ich bei dir, dann gehört da einfach Vorarbeit dazu. Oder wie funktionieren so Finanzierungen denn dann bei so einer Praxisübernahme? Sind da die Banken so, dass sie sagen, ja klar, machen wir auch ohne Eigenkapital? Oder ist das schon eine Nummer, die wie bei einer Hausfinanzierung echt auch streng geprüft wird?
Hängt von Bank zu Bank ab. Also es gibt natürlich die Standesbank, die Deutsche Ärzte- und Apothekerbank. Ich glaube, 70% aller Niederlassungsfinanzierungen laufen über die. Ist natürlich auch einer unserer wichtigen Partner. Aber es gibt auch kleine neue Banken wie die Mediserve Bank, die dann auch gleich das Factoring für die Ärzte mit übernimmt. Das heißt, die ganze Privatpatientenabrechnung. Es sind schon spezialisierte Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber auch die großen Player, sei es eine Deutsche Bank, eine Commerzbank oder ähnliches, eine Stadtsparkasse München, haben eigene Abteilungen wirklich für die Heilberufe.
Das heißt wahrscheinlich hier auch wieder, bevor wir zu arg abrutschen, die Volksbank hier bei mir am Ort, wo das nächste Klinikum 30 Kilometer weg ist, die vielleicht im Zweifel nicht. Die Volksbank Tübingen, die ist im Zweifel mit Sicherheit auch so unterwegs, dass ich weiß, aufgrund vom Uniklinikum gibt es da Player, die da Bock drauf haben.
Die werden definitiv eigene Berater dafür haben, richtig.
Ja, verstanden. Okay, dann sind wir jetzt für mich gedanklich bei dem roten Faden zum Sagen, wir haben unsere beiden Unternehmen zusammengeworfen. Wie gut hat es funktioniert, würde ich zum Sagen, du machst das eine, ich mach das andere?
funktioniert wahnsinnig gut bei uns, weil wir einfach zu 100% komplett unterschiedlich sind. Das heißt auch nach außen, wenn wir jetzt bei dem Podcast wären, gibt es einen Außenminister, einen Innenminister. Der Tobi ist für Vertrieb und die Außenwirkung, das Marketing und so weiter da. Bei mir sind die gesamten Abläufe im Hintergrund, Prozesse, Digitalisierung und eben das ganze Versicherung plus ja Ablage etc. für die ganzen Bereiche 34 CDFI.
Und damit komme ja irgendwo so gedanklich auch für mich schon wieder zu einer Besonderheit von dem, was mich wahnsinnig beeindruckt von dem, was du machst und was für ein Know-how du da hast, Prozesse.
Es war schon ein ganz schlimmes Schimpfwort bei uns im Unternehmen geworden. Wenn ich Prozesse sage, dann drehen schon alle fast durch.
Ist quasi Prozesse, Skalierung, Mindset, oder? Das sind so die drei Buzzwords, wo du sagst, boah, bitte Boris, geh weg.
Genau, richtig.
Die erste Frage.
Das ist das A und O.
Ich hab's 100%. Musste ich auch bitterlich lernen. Ich habe es schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, ich glaube, ich war vertrieblich schon immer ganz gut und habe früher auch gedacht, ich will gar keine fixen Prozesse, weil da macht Vertrieb ja gar keinen Spaß mehr. Und ich beraube mich dessen, was ich glaube, sehr gut zu können. Aber jetzt nach 13 Jahren in dieser Branche, würde ich ohne Prozesse einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwimmen. Also da gibt's immer noch, glaube ich, immer Luft nach oben. Aber es kam dann auch irgendwann mit dem Alter und der Reife zu erkennen, dass ohne einen funktionierenden Prozess dir irgendwann alles auf die Füße fällt.
Definitiv, ja.
War es bei euch auch so, dass du dich wirklich jetzt tief mit der Thematik beschäftigt hast, dass ihr gesagt habt, okay, es kommt zu viel rein und wir fangen so ein bisschen Schwimmen an? Oder hattet ihr den Weitblick, wirklich auf der grünen Wiese schon anfangen zu können, Prozesse zu bauen und dann kamen die Kunden? Oder wie muss man sich das bei euch vorstellen?
Es ist auch eher die Zwangsposition gewesen. Das heißt, es kommt zu viel rein und mal geht's links rum, mal geht's rechts rum, dann geht wieder was verloren. Und das darf eigentlich einfach nicht passieren. Gerade bei unserer Zielgruppe. Das heißt, da sind die Prozesse wirklich das A und O, das Wichtigste.
Bin ich überzeugt davon, dass quasi, wenn du mit einem 20-Jährigen, der sagt, ich muss Versicherung machen, weil es halt sein muss, und einem Medizinstudent, der halt sein Leben lang auch gelernt hat, wie systematisch und strukturiertes Arbeiten und Lernen geht, dass da die Sachen nochmal ein Tick on Pointer sein müssen, als jetzt bei einem normalen Kunden, klingt falsch, aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine.
Ja. Wobei auch bei den Medizinern, das ist wirklich, da sind wir wieder bei den Fachrichtungen, ganz unterschiedlich, wie du mit denen umgehen musst.
Aber würdest du sagen, Fachrichtung ist charaktertypisch für XYZ?
Ja, absolut.
Okay, spannend.
Absolut. Die Handwerker sind eher die Chirurgen. Mhm. Mit dem Psychologen musst du komplett anders umgehen, wie es beispielsweise mit einem Zahnarzt. Zahnärzte sind eh komplett wieder ganz anders wie die Humanmediziner. Aha. Zahnärzte sind Geld- oder Zahlengetrieben. Um es positiv auszudrücken. Und die Humanmediziner ganz häufig, gerade Allgemeinmedizin, Innere, die haben das studiert, um zu helfen und nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen.
Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist oder ob das nur mein Algorithmus ist. Es gibt auf LinkedIn inzwischen wahnsinnig viele Coaches und Unternehmensoptimierer, aber speziell für Zahnärzte. Ich habe das jetzt noch nie bei einer Hausarztpraxis gesehen. Aber bei Zahnärzten sind da wahnsinnig viele unterwegs, die sagen, so verdienst du 35.000 Euro als angestellter Zahnarzt oder als niedergelassener Zahnarzt oder irgendwie so. Aber fällt mir wahnsinnig auf, dass dabei auf Zahnmedizin deutlich mehr Ad-Budget draufgeht als bei allen anderen Medizinergruppen. Zumindest in
absolut, kann ich dir zu 100% bestätigen, ja. Gibt's auch für die anderen Fachrichtungen, aber bei den Zahnmedizinern oder wenn wir dann noch detaillierter gehen, MKG, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie oder ähnliches, dann wird's richtig teuer.
Krass, okay. Spannend. Weil es für mich wirklich auch ein Schmerzthema am Anfang war, ich habe gelernt, ich brauche Prozesse. Wie fange ich an, wo kriege ich Wissen her und wie baue ich mir überhaupt einen Prozess? Wie bist du die ganze Sache angegangen?
Also das Einfachste ist eigentlich auf einem Blatt Papier damit anzufangen, zu gucken, wie kommt die Anfrage rein, kommt die Anfrage per E-Mail, per Telefon und so habe ich schon einen Prozessbaum. Wie gehe ich dann weiter voran? Geht dann eine automatische E-Mail raus oder wird der Kunde dann in einem MVP oder einem CRM angelegt? Es ist ganz viel Dokumentation und am Anfang auch eine furchtbare Arbeit, die auch bei uns keiner mag. Aber es ist die absolute Basis. Und wir haben am Anfang auch, weil ich bin sehr technikverliebt, mit KI, Telefonassistenten und so weiter angefangen. Und wenn dann die Basis unten nicht stimmt, das funktioniert nicht.
Es ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir hatten es jetzt ein paar Mal, du sitzt wirklich ewig lang an einem Prozess, es funktioniert nicht und drückst schon einmal nochmal auf Speichern gefühlt, ohne großartig was geändert zu haben und auf einmal kommt, funktioniert.
Ja.
Also es ist wirklich, du sitzt viele, viele Stunden dran und hast echt, also Prozess entwickeln heißt nicht, ich habe viele Erfolgserlebnisse, sondern ich merke wirklich, dass es wahnsinnig, wahnsinnig wehtun kann, bis nachher wirklich was klappt, weil es manchmal wirklich nur ganz kleine Kleinigkeiten sind, wo einfach viel Such- und Fleißarbeit dahinter steckt.
Ja, und vieles ist auch eigenes Hinterfragen. Mache ich das überhaupt richtig? Gibt es nicht vielleicht doch eine andere Lösung, die viel besser, viel, viel, viel passender ist? Und da ist es dann auch natürlich perfekt, wenn man sich im Team austauschen kann und gegebenenfalls auch jemanden hat, der nicht so mit Scheuklappen da sitzt wie man selber.
Also ich hatte letzte Woche, wir haben ja quasi auch Soho One als CRM, wie du weißt, und nutzen quasi Superchat für die Kommunikation mit dem Kunde. Und ich möchte immer, dass wenn quasi ein Termin gebucht wird, soll der Kunde eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit der Terminbestätigung. Für mein junges Klientel ist WhatsApp einfach viel, viel präsenter als eine E-Mail. Deswegen war es mir wichtig, Kunde sofort zu sagen, guck mal, es gibt hier eine Büronummer, die WhatsApp-fähig ist und schreib mir bitte ab sofort über diese Nummer, falls du nämlich durch irgendwas anderes meine private Nummer hast, die ist privat. So, und dann kam quasi Error. Kunde bucht Termin, Nachricht ging nicht raus. Ich angefangen durchzugucken, wo hakt es oder wo funktioniert es nicht in meinem Prozess, bis meine Mitarbeiterin irgendwann quasi zu mir gesagt hat, Bene, vielleicht hat er gar kein WhatsApp. Ich so, scheiße, könnte sein.
Auch den Promille-Bereich gibt's.
In meinem privates Handy quasi die Nummer eingespeichert, versucht eine WhatsApp zu schreiben, ging nicht. Also Problem gelöst, kein WhatsApp. Aber es war wirklich so, wie du sagst, ich saß mit Scheuklappen da und dachte, wo habe ich einen Fehler gemacht, was funktioniert nicht, anstatt einfach mal die Lösung von ganz außen, ganz oberflächlich zu betrachten. Ja, vielleicht hat er einfach nicht die App, die du gerade brauchst.
Ja, man wühlt da tief in irgendwelchen APIs, Schnittstellen und sonst was, aber eigentlich ist es ganz, ganz easy.
Ah, das war wirklich furchtbar. Wir haben quasi zwei so Kernprozesse, die ich wahnsinnig wichtig finde. Einmal quasi eben, lieber Kunde, guck mal, hier ist WhatsApp. Und dann den Jahrescheck über Superchat quasi laufen zu lassen. Mhm. Bedeutet, Kunde kriegt einmal im Jahr eine Nachricht, hey, Zeit für Frühlingsputz, hat sich bei dir was verändert? Und mir war da wichtig, dass wir ein zusätzliches Kontaktattribut bauen, das Rufname heißt. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht auch auf LinkedIn krieg oder von irgendeinem Dienstleister, wo drin steht, hallo Herr Deutsch, weiß ich, okay, der hat sich mein Profil nie angeguckt oder kennt mich nicht. Und wenn da drin steht, hallo Benedikt, weiß ich auch schon, höchstwahrscheinlich hat es jetzt niemand individuell für mich geschrieben, weil mich quasi niemand so ansprechen würde. Wenn ich es aber natürlich schaffe, einen Kunde mit seinem Rufnamen oder Spitzname anzusprechen, dann wirkt das Ganze in dem Moment nochmal deutlich, deutlich individueller. Ja. Und deswegen war uns quasi wichtig, das so umzubauen und es ist noch relativ neu. Und daher dachte ich, ich habe hier irgendwas verschoben, dass es nicht funktioniert. Aber das Problem war tatsächlich ein anderes. Wann kam der Moment, wo du wirklich für dich entschieden hast? Also es gibt ja aus meiner Sicht so Vorstufen, nimm jetzt zum Beispiel Meistertask oder so, wo du einfach mit Kanban-Boards arbeiten kannst, aber noch relativ viel händisch machen musst. Wann kam so der Schritt, wo du gesagt hast, okay, wir brauchen ein CRM, wo wir viele Sachen automatisieren können?
Es war gar nicht so der Schritt oder der Ruf nach einem CRM, sondern eigentlich nach einem Tool, was diese ganzen verschiedenen Themen, die wir hatten, das ist eben, sei es Meistertask, sei es die Telefonie, sei es ein Calendly zum Termine buchen. Da hat man ja dann irgendwann 10, 15 verschiedene Sachen, für die man ja auch monatlich zahlt. Und dann kam über den Benny Adamitz die Info damals, schau dir mal Soho CRM an. Weil ich hatte schon mit Salesforce mal versucht zu spielen, es war aber viel zu teuer. HubSpot war ganz interessant. Dann kam die Info, schau dir eben das an. Und der Daniel Seger war da auch einer der treibenden Kräfte. Und so sind wir jetzt komplett in der Zoho-Welt. Das heißt, E-Mails, Kalender, Booking, alles komplett. Es gibt, glaube ich, noch Zipgate, was wir zum Telefonieren nutzen, aber auch die sind miteinander vernetzt.
Ja, es ist Wahnsinn.
100% Zoho.
Das heißt, du hast es gerade schon angedeutet, Was kann ich alles mit Soho machen? Und kannst du ungefähr sagen, wie viel Geld ihr gespart habt, monatlich, jährlich, durch das Abstoßen von diesen ganzen Insellösungen?
Das sind, ich würde es schon mal auf eine vierstellige Summe monatlich schätzen.
Krass.
Eine kleinere vierstellige Summe, doch, definitiv.
Und es ist natürlich einfach auch wahnsinnig clean und einfach auch macht Spaß, wenn du alles in einem System hast, wo du quasi dir die Bälle gegenseitig zuschieben kannst. Also ich bin ja quasi gerade vielleicht noch 2 Jahre zurück in dem Schritt, in dem du momentan dann schon bist. Aber mir gefällt es einfach auch schon wahnsinnig, dass ich eben, wenn eine E-Mail reinkommt, ich kann die beim Kunde ablegen, kann eine Aufgabe draus machen, kann ein Lead in eine Pipeline ziehen, kann Automatismen hinterlegen. Also wenn so alles ineinander greift, finde ich, macht es schon wahnsinnig Spaß.
Absolut. Gerade die Automatismen, die einen dann auch wirklich Arbeit abnehmen, gegebenenfalls eine WhatsApp rausschicken, eine E-Mail versenden oder dir eben einen Telefontermin reinlegen, weil die Gesundheitsfragen schon wieder seit einer Woche nicht ausgefüllt wurden, beziehungsweise im besten Fall nicht dir, sondern der Assistenz.
Ja.
Und dann macht's Spaß, definitiv.
Ja, und wir haben quasi so Blocker in so einem Kanban-Board, wenn man sich jetzt gedanklich vorstellt. Es müssen manche Aufgaben auch erledigt sein, bevor ich einen Lead quasi in die nächste Stufe schieben kann. Bedeutet, durch den Prozess, den du dir ja da bauen kannst, um die Hürde, das weiterzuschieben, minimierst du einfach auch deine Fehler und dein Haftungsrisiko. Weil halt alles in einem System nachher funktioniert. Gibt es aus deiner Sicht so 2, 3, 4 Prozesse, wo du sagst, da war der Mehrwert für uns am Anfang von der ganzen Geschichte wirklich mit Abstand am größten?
Die Koordination von Leads. Wer wurde schon angerufen? Wer wurde wie oft angerufen? Wer hat eine E-Mail geöffnet, aber nicht reagiert? Das Lead-Handling, es war eins der größten Pain-Points sozusagen, was uns geholfen hat. Und dann die Vertriebspipelines, wobei wir bisher nur den Immobilienvertrieb und Berufs- und also Biometrie komplett im CRM 1:1 umgesetzt haben. Das heißt auch mit Checklisten, mit Aufgaben, die dann an die Mitarbeiter verteilt werden. Teilweise automatisierte E-Mails, die dann rausgehen mit der RIFO und Ähnlichem.
Das heißt quasi wirklich, wenn ich quasi Kunde von A nach B ziehe, passiert im Hintergrund XYZ, dass du es gar nicht mehr händisch anstoßen musst, sondern dass es einfach automatisiert rausläuft.
Exakt, wobei schon da der Fehler ist, den Kunden von A nach B ziehen, das sollte automatisiert gehen. Das heißt, wenn du sagst, die E-Mail ging jetzt raus oder die Gesundheitsdaten sind da, dann switcht es den automatisch auf die nächste Stage.
Jetzt ist es ja so, dass man für die ein oder anderen Sachen immer noch quasi entweder eine Integration oder quasi eine Schnittstelle braucht. Ist es so, dass es quasi für das, wie ihr arbeitet, immer die passende Schnittstelle schon gibt? Oder ist da ganz viel Entwicklungsarbeit, die ihr anstoßen musst, noch zu tun?
Mit den Systemen, mit dem Großteil der Systeme, mit denen wir noch arbeiten, also externen Systeme, die haben die Schnittstellen. Aber natürlich hast du hier Zoho oder das CRM und da das Tool, sei es ein MVP oder ähnliches, dann brauchst du ja trotzdem noch den Connector, sei es zum Beispiel Make, Zapier oder ähnliches. Dadurch, dass Make inzwischen so bekannt ist, die meisten es unterstützen und man es auch größtenteils ohne tiefe Programmierkenntnisse umsetzen kann, funktioniert das sehr, sehr gut.
Das heißt, Make ist einfach, um es nochmal in einfachen Worten zu fassen, der Übersetzer, das quasi, wenn Zoho mit dem MVP redet, dass Nachname da steht und da bitte rein soll und du quasi immer dem Programm sagst, wo es in dem anderen Programm die Sachen hinschreiben soll. Richtig?
Exakt. Beispielsweise ein Lead kommt rein, sei es durch irgendein Lead-Programm, sei es durch die Uni, sei es durch eine Anfrage der Webseite, landet zum CRM. Je nachdem, wo die Quelle war, gibt es schon sofort eine Begrüßungsmail, wenn der erste Kontakt telefonisch stattgefunden hatte. Der Kunde sagt, ja, ich möchte einen Onboarding-Videocall. Dann wird der automatisch zum Beispiel im MVP angelegt. Vorher nicht, weil dann ist ja nur irgendein Lead und wir wollen das MVP nicht zumelden. Das heißt, wir trainieren da auch ganz stark. Akquise-Marketing ist Zoho. Mhm. Und dann die ganze Leistungserbringung, das heißt Versicherungsberatung, Service und später die Kundenbetreuung, da ist dann MVP. Aber natürlich auch wieder zurück der Kanal zum CRM, weil die E-Mails ja dann auch wieder darüber rausgehen. Weil nur dann kann ich auch sehen, wurde die E-Mail geöffnet, wurde den Link angeklickt, hat er gegebenenfalls auf Kapitalanlage Immobilie geklickt. dann kann ich ja eine Automatisierung dahinterlegen, dass der und der Mitarbeiter automatisch eine Info kriegt und gegebenenfalls den Interessenten, den Kunden anruft.
Es ist Wahnsinn. Einfach sorgt, glaube ich, im Großen und Ganzen dafür, dass Umsatzzahlen nach oben gehen und die Fehlerquote deutlich minimiert wird.
Absolut. Und das Arbeiten auch wieder Spaß macht. Richtig. Aber diese Basis muss halt stimmen und das ist Horror.
Ist die Einrichtung von so einem CRM auch klassisch Pareto-Prinzip, dass du wenn mit 20% 80 umsetzen kannst, oder würdest du sagen, hier schon wirklich, dass es richtig gut ist, viel kleinteilige Fuselarbeit noch notwendig?
Es ist schon Pareto. Das heißt, du schaffst mit 20% 80% davon umzusetzen und dann kommt diese 80% Restfuselarbeit und da wird man, glaube ich, nie fertig. Weil das ist auch die technische Weiterentwicklung inzwischen zu schnell. Also vor 2 Jahren gab es keine KI-Telefonie oder ähnliches. Inzwischen erkennt man es fast nicht mehr, wenn es eine gute Stimme ist, eine gute KI dahinter, ob es ein echter Mensch ist oder der Computer.
Das heißt, was sind eure nächsten Schritte in dem Bereich? Also was ist, wo du sagst, da gehen wir als nächstes hin, da sehe ich einen Hebel, das könnte eine coole Nummer werden?
Momentan haben wir immer noch so dieses Spartendenken und das Produktdenken. Wenn man das Ganze dann auch noch vernetzt, das heißt eine KI ins MVP, und das kommt ja bei Zoho jetzt auch schon mit Zia, die dann auch wirklich diese Datensätze analysiert und merkt, hat Versicherung A, B, C, hat gegebenenfalls eine Finanzierung oder ähnliches, Studienkredit, könnte jetzt aber langsam genug Eigenkapital für eine Immobilie haben, dass man dann schon automatisiert da irgendwie einen Alert bekommt. Das wäre so die Zukunftsidee.
Also ich glaube aber, korrigiere mich, falls du es anders siehst, mit vielen jungen Maklern oder Maklern, die schon eine Weile auch am Markt sind, aber ihre Datenpflege noch nicht ganz so intensiv betrieben haben und jetzt auf diesen KI-Zug aufspringen, sage ich immer, ich glaube, KI funktioniert dann sehr, sehr gut und wird ein Gamechanger, wenn deine Daten da sind, wenn du quasi deine Daten sauber pflegst und wenn Automatismen schon funktionieren. Und wenn du dann KI draufpackst, dann kann es rund werden. Aber wenn quasi das Fundament Datenqualität nicht da ist oder nicht funktioniert, dann gibt's bei KI auf die Fresse, weil dann ist der Hebel, dass die halt schlechte Sachen macht oder Sachen nicht funktionieren, einfach riesengroß.
Absolut. Also Daten ist das neue Gold sozusagen. Die strukturiert beim Kunden abzulegen, gegebenenfalls dann auch Gesprächsnotizen, E-Mails, die WhatsApp und so weiter. Wenn du das alles in einem System hast und die KI erkennt dann, über welche Kanäle was kommuniziert wurde, dann macht's Spaß. Also dann wird's interessant.
Ich bin überzeugt davon, dass es ist, wie du sagst, dass je mehr Daten du hast, umso mehr weißt du ja auch über den Kunde, weil wenn man sich ja mal genau beobachtet, was so Social Media Geschichten oder jede Webseite eigentlich von dir gerne an Daten haben wollen würde, und wie die dann im Nachgang verwertet werden oder was es allein einen Datensatz, eine Telefonnummer zu verkaufen, was das an Wert hat oder was es an Geld kostet, ist schon enorm.
Ja.
Also ich bin ja letztens auch wieder an einem schlechten Moment auf einen Facebook-Algorithmus quasi reingefallen und habe mir für 45 Euro 5 unterschiedliche Bolognesen-Sorten aus der Dose gekauft, weil die wohl besonders gut sein sollen. Aber da war es so, 2-mal zu viel nach einem Tomatensoßenrezept gegoogelt. Dann waren da, wie sagt man das? Wie heißt das, was ich die Cookies aktiviert, und dann ging es irgendwie 6 Wochen mal wieder eine schlechte Tomatensoße daheim warm gemacht und gedacht, okay, jetzt bestelle ich es einfach. Und allein, ich wäre ja nie auf diese Facebook-Ad gekommen, wäre nicht irgendwo der Haken gesetzt worden, Benedikt Aaron Deutsch, google nach Tomatensoßenrezepten. Und damit haben die da einfach Geld verdient, weil sie mit meinen Daten sauber gearbeitet haben und quasi das Social-Media-Profil nachher so ausgespielt haben, dass ich ein potenzieller Kunde bin.
Das war ja eigentlich nur einfaches Retargeting, was da funktioniert hat. Also da waren ja noch gar keine Verträge von dir hinterlegt, keine Kommunikation und ähnliches. Also ganz anderes möglich.
Ich glaube, die Welt ist Wahnsinn, was da draußen geht, aber wirklich, du musst deine Hausaufgaben machen, bevor du quasi wirklich mit den Großen mitspielen kannst.
Absolut. Deswegen die Prozesse und die Struktur, die Basics, das ist das Wichtigste. Und das macht am wenigsten Spaß, weil man kommt gefühlt erstmal wochenlang nicht voran.
Ja, und sind wir ehrlich, auch wenn man vorankommt, das fühlt sich ja erst im Zweifel nicht gut an, weil du machst ja erst nichts, was irgendwie cool ist.
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also,
weißt du, nimm mir das Beispiel von vorher. Du hast jemand zwei Wohnungen verkauft. Das macht sowohl finanziell Spaß als auch einfach vom Erfolgserlebnis. Ist viel, viel cooler, wie wenn du 4 Wochen lang in den Tiefen von Zahlen, Daten, Fakten und Prozessen rumwurstelst. Aber die 2 Wohnungen verkaufst du halt nur dann, wenn du diese 4 Wochen davor investiert hast.
Ja.
Kannst du, Boris, ungefähr sagen, wie viel Zeit pro Woche quasi wirklich für den Ausbau von einem CRM und die Weiterbildung in dem Bereich draufgehen?
Ich versuche es auf einen Werktag pro Woche zu begrenzen. Ziehe aber immer mal wieder Leerlaufzeiten am Wochenende mit dazu.
Und wenn du wirklich sagen würdest, ich könnte und wollte mich dem vollumfänglich hingeben, dann könntest du wahrscheinlich ganz locker die ganze Woche da damit füllen.
Dann kannst du Vollzeit das machen, ja, definitiv.
Okay. Wenn wir eigentlich so beides zusammenfassen, so 2 Sachen, worüber wir heute viel geredet haben, das ist Punkt A, eine klare Zielgruppe und im gleichen Zuge mit funktionierenden Prozessen. Würdest du mitgehen und sagen, das sind so die wichtigsten Tipps für andere Makler, bringt eure Prozesse auf die Strecke und habt eine Zielgruppe, wen ihr mit den Prozessen auch ansprechen wollt?
Absolut. Also um jetzt gerade unsere Zielgruppe, die Ärzte, nochmal zu nehmen und die Prozesse auch. Eine Arztpraxis funktioniert nur, wenn dort die Prozesse stimmen. Das heißt, wenn der Patient vielleicht sich vorher digital schon angemeldet hat, im Wartezimmer nicht lange warten muss, der Arzt dann auch schon weiß, warum der Patient da ist. Und so ist es bei uns in der Beratung definitiv auch.
Also ich war ja letztes Jahr mal auch bei einem Radiologen wegen einem CT und ich habe mir den Radiologen rausgesucht, wo ich über, heißt es Dr. Lip, Dr. Lab, einen Online-Termin buchen konnte. Da war ja dann quasi auch ähnlich wie es bei uns, wenn ein Neukunde kommt, Frage-Antwort-Spiel, wer bist du, was kannst du, was machst du? Und wie du sagst, ins Wartezimmer rein, Sprechstunden, Hilfe, Arzthelferin, ich weiß nicht, wie es richtige Wording ist, gewusst, worum es geht, Arzt auch gewusst, worum es geht. Und nicht noch irgendwie 7 Formulare handschriftlich ausfüllen, dass ich mit der Datenschutzerklärung einverstanden bin.
Ja.
Und daher, ich habe mich für diesen Arzt nur entschieden, weil der Onboarding-Prozess für mich deutlich einfacher war, wie bei allen anderen, wo man anrufen muss und erstmal auf dem AB landet.
Und so wird es bei den zukünftigen Kunden genauso sein. Also ein jetzt mit der 20-jähriger Kunde, der wird nicht mehr zur XY-Agentur oder Maklerbüro irgendwie 3 Straßen weiterlaufen, sondern der googelt. Im Zweifel fragt er sogar ChatGPT, Claude oder sonst irgendwen. Mhm. Und wenn die Prozesse da stimmen, dann ist der glücklich bei dir.
Und im nächsten Step sagt er irgendwann zu einer KI, bitte buch mir einen Termin beim Versicherungsmakler, der morgen zwischen 9 und 10 Uhr einen Termin im Kalender frei hat.
Richtig.
Und dann geht die KI auf die Suche und bucht sich da den Termin, wo ein Online-Kalender da ist mit freien Terminen.
Und auch dafür muss es einen Prozess geben, richtig.
Und auch dafür muss es einen Prozess geben. Wahnsinn. Boris, gibt's sonst noch möchtest du noch was mit auf den Weg geben, zum sagen, momentan sind meine Prozesse ganz arg in dem Kopf, oder wenn ein Makler sagt, die Prozesse habe ich im Kopf, was so die ersten Hebel sind zum Loslaufen. Also was ich verstanden habe, auf ein Blatt Papier bringen, zum sagen, wo gibt's überhaupt Bedarf und was möchte ich prozessieren. Aber gibt's Prozesse, wo du sagst, das sind die ersten, die man anfassen sollte?
Eigentlich alles, was man mehr als 2-mal die Woche gleich macht, sollte man gucken, dass man es in einen Prozess packt und im besten Fall sogar automatisieren kann.
Jetzt ist es,
und das sind zig Seiten, die man dann erstmal als Prozess herunterschreibt und die dann mal priorisieren. Was kostet mich wie viel Zeit? Was kostet mich wie viel Umsatz? Und dann hat man ganz schnell die ersten 3 Punkte. Dann nimmt man sich einen Monat Zeit, setzt die um und dann geht's weiter.
Das heißt aber, du würdest schon auch sagen, alles Schritt für Schritt und mit einer Priorliste.
Absolut. Weil das eigene Geschäft und der Umsatz kann oder sollte ja nicht liegen bleiben parallel.
Das hatten wir im Vorgespräch, das war eine meiner ersten Fragen, wo ich viele Kollegen immer frage, ist, wenn sie sagen, ja, gerade ist viel, immer schaffst du es trotzdem noch, dass Punkt A dein Privatleben noch weiter funktioniert und Punkt B du trotzdem noch Umsatz machst. Weil ich habe das schon erlebt, dass ein geschätzter Marktteilnehmer von mir, der heute nicht mehr als Makler unterwegs ist, weil er sich zu viel mit Kleinigkeiten aufgehalten hat. Also der Kollege, von dem ich rede, super sympathischer Mensch, als Vertriebler eigentlich echt auch gut, aber er konnte sich teilweise gedanklich rausnehmen, man hat 3 Wochen an einem neuen Logo gearbeitet. Wo ich sage, ich glaube ihm, dass er damit viel beschäftigt war, aber es war keine Arbeit, mit der du Umsatz machst und dementsprechend hat er das Umsatzmachen irgendwo vergessen.
Ja. Okay. Ja, da ergänzen wir uns bei uns in den Finanztalks auch sehr, sehr gut.
Ich glaube, es ist wahnsinnig viel wert, wenn man da so ein bisschen einen Partner in Crime hat, dass man nicht alleine lostigern,
definitiv,
ja. Allein lostigern muss und alleine für alles verantwortlich ist. Ich merke das jetzt zum Beispiel bei mir auch, wenn du, ich habe es seit 1.1. eine Vollzeitkraft da, es ist schon anders, wenn du jemanden hast, mit dem du nicht austauschen kannst. Wie du vorher gesagt hast, der mal von außen nochmal drauf gucken kann auf Sachen und aber auch Punkt C im Zweifel auch mal was kritisch hinterfragt, so nach dem Motto, passt nicht oder muss das jetzt sein?
Sogar das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Weil man einfach mit seinen Scheuklappen, mit seiner Brille da ist und das die letzten 10 Jahre immer so gemacht hat und so hat es immer funktioniert. Mhm. Aber wenn dann mal ein externer Blick kommt, dann gibt es oft nochmal echt gutes Optimierungspotenzial.
Ich glaube, Prozesse ist, vielleicht ist ein guter Schlusssatz sogar, Prozesse ist oftmals Teamarbeit und sollte nicht alleine in einem Hirn stattfinden.
Absolut. Gebe ich dir zu 100% recht.
Cool. Boris, dann war das für mich eine tolle zweite Folge. Schlagen so 2 Herzen in meiner Brust. Einerseits würde ich mich über eine 3. Folge mit dir freuen. Andererseits wäre es natürlich jetzt auch cool, wenn erstmal die 2. Folge online kommen würde und heute alles funktioniert hat.
Perfekt. Ich drücke die Daumen und würde mich über eine 3. Folge sehr freuen.
Boris, schön, dass du da bist.
In einem Jahr oder so, dann sehen wir, wo die Prozesse dann stehen und was für neue Prozesse es dann gibt.
Das ist ein Deal, das machen wir auf jeden Fall, weil ich wirklich glaube, es wird KI-technisch, CRM-technisch, in einem Jahr werden wir über einen ganz anderen Ist-Zustand reden als heute.
Absolut, gebe ich dir recht, ja.
Das ist das perfekte Schlusswort. Boris, schön, dass du da warst. Makler und Vermittler-Podcast, over and out.
Herzlichen Dank.